Aber es gibt einem schon mal das Gefühl, da ist was da, der Grundstein ist gelegt.
Ja, auch
Jetzt
generell
kann es
sehr
beginnen.
sinnvoll. Also sonst zahlt man nachher einen Riesenberg an Geld.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Dem Podcast rund um das Anfangen und die ersten Schritte. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Vielleicht seid ihr auch heute zum ersten Mal dabei. An euch ein herzliches Willkommen. Jeden zweiten Dienstag gibt es hier inspirierende Geschichten, die anregen, seine eigenen Ideen in die Realität umzusetzen und die eigenen ersten Schritte zu gehen, die bekanntlicherweise ja die schwersten sind. Heute unterhalte ich mich mit Melina und Janina von Nani, die sich zum Ziel gemacht haben, eine Sharing-Plattform für Klamotten ins Leben zu rufen. Denn aktuell ist es so, dass in Deutschland alleine 975 Millionen Kleidungsstücke schätzungsweise nur für den Kleiderschrank produziert werden und quasi nie getragen werden. Ja, warum ein Netzwerk beim Gründen hilft und vor allem auch bei Entscheidungsfindungen sehr hilfreich ist. Darüber sprechen wir unter anderem und was es heißt, während einer globalen Pandemie etwas zu starten.
Ja, hallo Malina, nee, Melina. Hallo Janina, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Bei euch dreht sich alles um Klamotten. Von daher vielleicht direkt mal zum Einstieg die Frage, wie groß ist euer Kleiderschrank? Habt ihr so einen Kleiderschrank? Was ist euer Lieblingsstück?
Ich habe meine Kleidungsstücke ehrlich gesagt noch nicht gezählt. Aber ich schätze, er ist nach wie vor, beinhaltet nach wie vor mehr Teile, als ich eigentlich trage. Wobei sich das auch in der letzten Zeit durch Kleiderkreiselverkäufe oder Kleidertauschpartys ein bisschen minimiert hat. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe das in der Tat auch noch nicht gezählt. Es gibt ja so eine Studie von Greenpeace, dass wir so um die 100 Teile im Kleiderschrank haben. Aber das ist auch alles geschätzt und man kommt da bestimmt auf eine sehr andere Zahl. Und mein Kleiderschrank ist schon sehr lange zweigeteilt. So ein Teil ist immer noch bei meinen Eltern und der andere Teil daheim. Und da sieht man auch, dass man eigentlich auch mit der Hälfte gut durchkommt. Und ja, ich glaube, mein Lieblingsteil ist ein Woll-Kaschmir-Mantel, den ich mal in einem Secondhand-Laden in Bregenz gefunden habe. Der begleitet mich immer durch den Winter.
Mhm. Ihr habt euch ja im Studium kennengelernt, richtig?
Genau.
In Reutlingen.
Ja. Wir haben zusammen Textiltechnologie und Management studiert. Janina vorher noch Modedesign. Und eigentlich direkt vom ersten Tag an, ja, wir saßen plötzlich alle zu dritt in einer Reihe, zusammen mit einer Freundin, die eigentlich mit uns auch auf die Idee gekommen ist, einen Kleidertausch beziehungsweise einen Kleiderverleih aufzubauen. Genau, und seit dem ersten Tag eigentlich mehr oder weniger befreundet.
Genau. Okay, also diese Idee, die ist eigentlich schon am Anfang des Studiums, stand ich schon mal so im Raum.
Genau, wir haben quasi schon ein bisschen schwimmen gelernt während der Studienzeit, haben dann zuerst an einem Social Innovation Camp in Tübingen von der World Citizen School teilgenommen und da zum ersten Mal so an der Idee gefeilt. Und dann haben wir in einem Businessplan-Seminar die Idee, die erste Vision von Nani umgesetzt. Und ja, ich habe dann auch noch andere Angebote an der Hochschule wahrgenommen, um so ins Gründen ein bisschen reinzuschnuppern. Es gab auch die Neugründung eines Studenten-Startups, IU Enterprises, die eine nachhaltige Merchandise-Kollektion für Studenten von Studenten auf die Beine stellen wollten und dann das auch getan haben, dass man da auch den Raum hat, schon verschiedene Positionen in dem Unternehmen, auch als Produktmanager zum Beispiel oder im Nachhaltigkeitsbereich, da hineinzuschlüpfen in einem relativ geschützten Rahmen. Und ja, ich denke, das ist auch, kann man auch jedem empfehlen, wenn einem das Thema interessiert, dass man einfach guckt, was gibt es so für Angebot schon während der Studienzeit, dass man da so ein bisschen mal vorfühlt, ob das was für einen ist und auch vielleicht schon da sieht, dass alles immer ein bisschen länger dauert, als man denkt. Und es viel auch Kommunikationsbedarf braucht, gerade wenn das jetzt irgendwie vor allem 10 Studenten irgendwie im Managementbereich da auf einen grünen Zweig kommen wollen und auch Organisationsformen an der Hochschule. Ja, es war auch ein großes Thema, dass wir da das Richtige finden.
Also ob man jetzt GmbH ist oder GbR oder wie auch immer.
Ja, quasi, dass man gemeinnützig oder ob man das als Stiftung macht. Also da gab es viele Möglichkeiten und jetzt wird's über einen Alumni-Verein, den wir gerade gegründet haben, eingegliedert. Ja, also hat sehr lange gedauert. Mhm. Aber ja, trotzdem ein cooles Projekt, wo man sich herantasten kann an das Gründen. Ich habe da ein Jahr als Produktmanagerin gearbeitet.
Okay, cool. Ja, also es gibt ja mittlerweile echt viele Angebote so an den Unis auch, ja, die, glaube ich, sehr unterstützen. Das heißt, ihr wart jetzt, habt euch kennengelernt Anfang des Studiums, hattet die Idee irgendwie auch gleichzeitig, habt gemeint, okay, cool, das passt zusammen, ihr versteht euch so auch gut und habt dann halt diesen Businessplan auch erstmal erstellt in so einem Wettbewerb. Stand vor dem Wettbewerb auch schon fest für euch, okay, wir wollen das mal gründen, oder habt ihr dann so in dem Laufe des Wettbewerbs so festgestellt, okay, es ist ja alles machbar irgendwie auch?
Wir haben festgestellt, dass wir es tatsächlich umsetzen möchten und gründen möchten. Da warst du gerade fertig mit deinem Bachelor. Ich habe noch ein Jahr länger gemacht, dadurch, dass ich in Indien ein Forschungsprojekt gemacht habe. Und ich weiß noch, dass wir in der Zeit, in der ich dann dort mal 3 Wochen Urlaub hatte, irgendwann angefangen haben, recht viel zu telefonieren zwischenzeitlich und gemerkt haben, hey, irgendwie passt das für uns gerade voll in unsere Vorstellung, was wir jetzt nach dem Studium machen möchten, dass wir anfangen, Nani umzusetzen. Das ist eigentlich ganz lustig, dieses Telefonat ist in derselben Stadt, hat in derselben Stadt stattgefunden, in der auch jetzt unser Entwicklerteam sitzt, die für uns die Plattform entwickeln.
Also die ganzen Programmierer sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Die, das heißt, die hast du eigentlich in der Stadt auch kennengelernt dann da?
Die haben wir später kennengelernt. Wir haben über Founderio eine Anzeige gestartet, dass wir nach einem Mitgründer oder einer Mitgründerin suchen, die das Ganze von der technischen Seite her aufwickeln können. Und das Team hat uns darüber angeschrieben, zu der Zeit, zu der ich auch noch meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und lustigerweise hat auch eine Gründerin aus Berlin gerade zu der Zeit mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, die auch relevant für mein Bachelorarbeitsthema war, die sich sehr stark mit Menschenrechts- und Umweltstandards in der Textilproduktion auseinandersetzt, genau.
Also ein bisschen Zufall auch dabei gewesen.
Das ist auch ein bisschen Zufall dabei gewesen, definitiv.
Ja, und natürlich haben wir uns die ja noch genauer angeschaut und die waren halt genau in dem Bereich auch unterwegs, deswegen haben die uns wahrscheinlich auch angeschrieben, also Sharing Economy, und haben da Plattformen, wo mehr angeboten wurde, auch schon entwickelt gehabt, die konnte man sehen, und auch eine im Bereich mehr Fashion, und deswegen hat es uns auch nochmal bewogen, uns die genauer anzuschauen, und haben dann auch noch einen sehr guten Freund, der uns dann auch noch zusätzlich beraten hat, dass wir da natürlich auch nicht und seine falsche Agentur anlachen. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man, wenn man vielleicht auch fehlende Kompetenzen hat, schaut, wen kenne ich im Umkreis und der kann mich da kurz mal beraten, ob das eine gute Entscheidung ist, und sich dann nochmal absichert. Ja.
Cool. Dann, das heißt, ihr hattet die Idee, ihr hattet auch schon so ein bisschen Plan, hattet jetzt auch ein Entwicklerteam. Seid ihr da schon in die Gründung dann auch gegangen, oder wie sah das aus?
Wir haben ehrlich gesagt auch wenn wir die Entwickler relativ früh kannten, nach wie vor noch an dieser Idee festgehalten, eine Mitgründerin oder einen Mitgründer zu suchen, weil wir das einfach auch eine schöne Lösung finden, zum einen zu dritt zu sein, noch ein Augenpaar und Ohrenpaar und noch ein Gehirn mehr zu haben.
6 Hände mehr zusätzlich.
Nach was für einer Person habt ihr gesucht? Irgendeine Gründerin oder schon auch was Spezifisches, was sich ergänzt?
Schon jemand, der sich mit Frontend- und Backend-Development auskennt oder zumindest eine Seite davon übernehmen kann. Dadurch das, und das war definitiv ein Sprung ins kalte Wasser, selbst wenn die Plattform etwas mit Mode und Fashion zu tun hat, letztendlich ist es ein Tech-Startup, was daraus entsteht. Und wir haben beide kein Hintergrundwissen oder wenig Hintergrundwissen, was Programmierung angeht. Ich hatte Informatik in der Schulzeit und habe da auch immer sehr viel Spaß dran gehabt, das aber nicht weiterverfolgt. habe dann letztes Jahr auch einfach hier in Köln mich bei einem Webentwicklungskurs angemeldet, der recht intensiv über 3 Monate ging und da sehr viel dazu lernen können, um eben jetzt auch mehr nachvollziehen zu können, welche Arbeit da reinfließt und genau das nochmal so.
Wenn die hat man manchmal gar nicht mehr aus dem Haus bekommen. Ich muss noch was programmieren.
Am nächsten Tag, Tag kam er runter. Spaß gemacht. Da hat mich das eigentlich genervt. Genervt, dass wir auch noch für Nani was machen mussten, weil ich eigentlich meine Mini-Programme machen wollte.
Nee. Ich programmiere uns alles. Teilweise.
Genau. Ja, ich meine, das kann ja auch nicht schaden, dass man das, was man da als Hauptprodukt quasi hat, dass man das auch versteht. Und da dann auch mit den Entwicklern gemeinsam auch wenigstens ein bisschen mitreden kann und da nicht sagt, okay, wir geben das alles irgendwie in fremde Hände und die machen das dann für uns und dann kommt irgendwas zurück. Und da hilft es natürlich, wenn man so ein bisschen auch dann noch Background hat und da vielleicht auch Sachen auch annähernd schon mal verstehen kann. Ja. Und mit den Leuten, mit den Personen ja auch ein bisschen auf Augenlevel auch dann sich unterhalten kann, beziehungsweise die dann wissen, okay, da können wir was erklären und das kommt da vielleicht auch wenigstens zu 50% schon mal an, auch wenn es jetzt keine komplette Programmiererin ist in dem Fall.
Ja, ja, definitiv. Selbst wenn es nur die einige Fachbegriffe sind oder welches Tech-Stack man da benutzt, also mit welchen Programmiersprachen man zusammenarbeiten möchte, welche APIs man verwendet, also die Programme, die dann von extern kommen und in die Plattformen eingearbeitet werden. Und ja, das würde ich sagen, gibt uns ein kleines bisschen Sicherheit zumindest. Oder ja, da sind wir dann nicht nur 100% auf andere, müssen wir uns verlassen, sondern vielleicht nur noch zu 95%.
Ja, beziehungsweise ich meine, also wir machen ja auch schon selbst viel vom Prozess, also und was für Kategorien und wie der Seitenaufbau sein soll. Und auch jetzt die Payment Solution haben wir auch rausgesucht. Also wir sind schon sehr bei dem Entwicklungsprozess mit dabei. Und auch dadurch, dass wir das visuell über Adobe XD so gut darstellen können, funktioniert auch die Zusammenarbeit so gut, finde ich.
Also genau, wir geben noch recht viel Input. Wir skypen einmal die Woche, es sind immer sehr nette Gespräche und ja.
Ja klar, diese Programmierer, die führen eigentlich nur aus, ne? Also die müssen ja schon wissen, was sie programmieren sollen. Und das ist dann letztendlich ja eure Aufgabe oder auch eure Innovation, da das sich zu überlegen, was am besten so funktionieren könnte, auch für den, ja, für die Nutzer, die diese Plattform dann auch nutzen werden. Weil das soll ja wahrscheinlich, ist das Ziel besonders nutzerfreundlich sein.
Ja.
Und intuitiv.
Ja, da haben wir uns dann auch so am meisten an gängigen Online-Shops schon orientiert von den Funktionalitäten, dass das sehr intuitiv ist, genau. Und auch schick und Spaß macht. Bisschen auch genau, das war, also uns war es auch wichtig, beim Design-Punkt einen großen Fokus zu legen, da das sehr viel vom Shopping-Erlebnis auch ausmacht. Und wir hatten auch teilweise überlegt, das erst mit WordPress hochzuziehen, da wir da auch noch Team-Zuwachs gesehen hatten, aber das hat sich dann aufgrund verschiedenen Kapazitäten ist das auseinandergegangen und ja, dann gibt es auch noch andere Programme, wie zum Beispiel ShareTribe, also auch so ein Baukastensystem wie WordPress, aber da war auch das Design nicht so ansprechend, eher Richtung Kleiderkreise und ich denke, das macht super, super viel aus beim Online-Shoppen, wie das Design ist und der Flow.
Wie? Also ihr müsst ja immer viele Entscheidungen auch treffen, ne? Zum Beispiel nehmen wir WordPress oder nehmen wir einen anderen Hosting-Anbieter und so weiter. Wie ist so euer Entscheidungsfindungsprozess? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich die Entscheidung auch immer seid jetzt nicht irgendwie ein alleiniger Gründer, sondern ihr müsst das ja auch mal zu zweit entscheiden. Vielleicht gibt es ja auch mal Meinungsverschiedenheiten. Wie ist da so euer Entscheidungsfindungsprozess? Und irgendwann muss man auch mal eine Entscheidung treffen, damit es dann weitergehen kann. Möchte kurz einmal was dazu erzählen, wie ihr so Entscheidungen trefft?
Ich glaube, bei Sachen, bei denen wir uns nicht eindeutig entscheiden können oder vielleicht auch mal auseinanderliegen, dass jede von uns sich dann nochmal aus dem Netzwerk andere Meinungen auch einholt, vielleicht mal mit Freunden berät oder wir haben jetzt auch an einem Accelerator-Programm teilgenommen, wo wir auch das immer wieder aufs Netzwerk zugreifen konnten. Und dass wir, bevor wir genau dann eine konkrete Entscheidung treffen, auch mal andere zu Rate ziehen und das eigentlich auch immer ein guter Hinweis gewesen ist bisher.
Das heißt, ihr habt in diesem Accelerator-Programm dann erfahrene Mentoren quasi, die euch oder Coaches, die euch dann, die immer anrufen können, so zwischendurch.
Genau. Das war auch von unserer alten Hochschule, der erste Batch, Stoff im Kopf. Mhm. Und die hatten für den ersten Batch erstaunlich viele Mentoren und Coaches zu diversen Schwerpunkten. Und da konnte man immer, wenn man dann in einem Bereich Fragen hatte, gezielt dann auf eine Person zugehen. Und die waren alle sehr motiviert, den Gründerinnen und Gründern zu helfen. Und es hat uns wirklich vorangebracht, auch nochmal eine andere Perspektive zu haben. Generell hatte jeder Coach und jeder Mentor eine andere Perspektive.
Inwiefern hat euch das Programm geholfen, noch schneller ans Ziel zu kommen? Oder dahin zu kommen, dass ihr jetzt eine Webseite habt, die in der Beta-Phase gerade ist?
Also es hat ganz viele verschiedene Bauteile. Man konnte es direkt halt auf seine Idee immer anwenden. Also es ist auch ein cooler Lernraum quasi, wenn man direkt was auch von der Theorie in die Praxis umsetzen kann. Und da war es dann so, dass halt manche Blöcke einen komplett super gut reingepasst haben. Also wir hatten zum Beispiel Pitch-Training und hatten dann auch noch andere Mentoren, die uns ein Feedback geben konnten zum Pitch. Und dann hatten wir den Pitch für das NRW-Gründerstipendium. Und da hat man auch wirklich durch dieses Programm gemerkt, wow, der Pitch wird besser, besser, besser. Und das Feedback war richtig, richtig hilfreich. Und ja, dann hatten wir auch das NRW-Gründerstipendium bekommen.
Ich würde gerne noch mal kurz so auf die so Chronologie kommen. Also wann habt ihr so richtig angefangen? Mit wann habt ihr die Programmierung der Webseite zum Beispiel in Auftrag gegeben? Und also in welchem Zeitraum ist es bisher so passiert, was ihr bisher gemacht habt?
Angelaufen ist es Mitte letzten Jahres, wobei man dazu sagen muss, dadurch, dass wir uns am Anfang noch nicht festgelegt haben, mit wem zusammen ziehen wir das auf.
Also mit welchen Programmierern?
Mit welchen Programmierern? Mhm. Wodurch finanzieren wir uns? Dadurch, dass wir natürlich am Anfang auch ohne Kapital dastanden und uns erstmal die Frage gestellt haben, wo kriegen wir das Kapital eigentlich her? Mhm. Und es gibt ein Programm, das heißt das Exist-Gründerstipendium, Exist-Förderprogramm, das insbesondere auf technische Innovationen und Ausgründungen aus Universitäten abzielt und sowohl eine persönliche Förderung beinhaltet, das wären 2.500 Euro monatlich pro Person gewesen.
Ja, je nachdem, welchen Abschluss man hatte. Ja.
Je nach Abschluss.
Zur Abstufung.
Und eben auch Finanzierung für diverse Sachen, für die Plattform in unserem Fall. Mhm. Und haben da auch sehr viel Energie und Kraft in den Antrag gestellt. Wir dachten erstmal, das ist leicht getan.
Ja, ich habe gehört, der ist sehr umfangreich.
Ja, wir hatten ja schon so einen groben Businessplan von unserem Businessplan-Seminar. Verfeinern wir den noch ein bisschen.
Auf das jetzigen Standpunkt anpassen und dann schicken wir das weg und dann passt es. Und es hat sich immer weiter hinausgezögert. Wir haben eben auf unserem Weg dann auch zwei Leute kennengelernt, die sich das vorstellen konnten, mitzumachen, mitzugründen. Und dann aber doch auf der einen Seite kannst du beim beim Exist-Gründerstipendium kannst du nicht was anderes, kannst du kein anderes Einkommen zusätzlich haben. Das war bei einer Person das Problem. Und bei einem Freund von uns, einem anderen Kumpel, den wir auch, mit dem wir nach wie vor guten Kontakt haben, der war aber gerade auch in einer Situation, wo er dann doch festgestellt hat, vielleicht ist es nicht 100% das, was er machen möchte. Und da,
Okay, das heißt, ihr wart noch zu zweit dann.
Dann waren wir wieder zu zweit, haben uns trotzdem auf das Exist-Gründerstipendium beworben, aber haben es leider nicht bekommen.
Okay, gut, da könnte jetzt der eine oder andere sagen, okay, dann Mist. Aber ihr habt ja dann weitergemacht.
Sagen wir auch, Mist.
Ja, wäre schön gewesen, klar, weil man so viel Energie reinpackt. Ne?
Wir hatten ja noch die Chance des NRW-Gründerstipendiums.
Genau, also ich meine, das hat ja auch teilweise, dann konnten wir viele Bausteine davon auch nutzen für das Ideenpapier vom NRW-Gründerstipendium plus Pitch. Ist das da noch so? dass man genau zwei Prüfungen hat. Und zusätzlich haben wir dann auch bei dem NOK Businessplan-Wettbewerb mitgemacht, weil wir gedacht haben, wir haben ja schon einen Businessplan. Dann schicken wir den doch da auch mal ein und sind dann auch unter die letzten 6 Finalisten gekommen. Und haben dadurch auch zum ersten Mal so ein bisschen Presse bekommen und auch nochmal ein bisschen Knowledge, also auch Pitch-Workshop. Und haben da auch die ersten anderen Gründer und Gründerinnen kennengelernt und haben dann aber auch gemerkt, so ja, also die anderen sind irgendwie schon ein bisschen weiter als wir. So, wir dachten, das ist so eher so ein Ideen-Pitch.
Und hinterher standen wir dann vor einer 17-köpfigen Jury und später dann auch im finalen Pitch vor 300 doch recht wichtigen Leuten auch hier in der Startup- und Investoren-Szene mitten in Köln. Also für alle, die es noch nicht kennen, das NUK-Netzwerk Neues Unternehmertum Köln ist das Gründernetzwerk hier in Köln, die regelmäßig auch Veranstaltungen machen. Das heißt Speed Mentoring, das ist super für junge Gründerinnen und Gründer. Da gehst du einfach mit Fragen hin, kannst alle 2-3 Wochen aufs Neue erscheinen und deine wirklich aktuellen Fragen klären.
Und das spart dann natürlich Zeit wahrscheinlich. Weil es sind Fragen, da hätte man sich sonst vielleicht Monate mit beschäftigt oder Sachen ausprobiert und so.
Und auch Geld. Also so gute Beratung zu bekommen, kostenlos, ist echt mega. Und zu verschiedenen Themen wie Marketing oder aber auch rechtliche Fragen, die man gerade am Anfang auch hat vielleicht, bezüglich Organisationsform, Markenrecht und
mal angenommen, ihr hättet das Gründerstipendium jetzt nicht bekommen. Hättet ihr weitergemacht?
Dann hätten wir gucken müssen, wie wir uns finanzieren anderseitig.
Ja. Mit dem Nebenjob, da wäre natürlich halt auch viel Energie, die man dann in das Projekt stecken könnte, weggegangen.
Außerdem schwierig in der Corona-Zeit.
Genau, mit Nebenjobs. Okay. Auf jeden Fall. Deswegen kam das echt zur richtigen Zeit, dass wir das dann jetzt ab Juni beziehen können.
Ach so, jetzt ganz frisch. Das heißt, ihr habt letztes Jahr quasi so angefangen. Da habt ihr eigentlich die Entscheidung getroffen, okay, lass uns das jetzt wirklich machen. Und habt dann geguckt, wie kann man es finanzieren. Habt ihr noch andere, neben dem Gründerstipendium, andere Finanzierungsunterstützung oder also andere Methoden, um eure Idee quasi zu finanzieren? Oder alles auf Gründerstipendium?
Wir haben jetzt im Juni, von Mitte Juni bis Mitte Juli, ein Crowdfunding gehabt und dadurch die Kosten für die Plattform einsammeln können, was uns sehr, sehr erleichtert hat.
Ja, das ist erfolgreich.
Dass wir einmal ein sehr positives Feedback bekommen haben und auf der anderen Seite genau, dass wir jetzt komplett durchstarten können.
Wie habt ihr es geschafft, wie viel habt ihr eingesammelt?
7.000 Euro insgesamt.
Okay, und wie sammelt man 7.000 Euro in einer Start-up, in so einer Kickstarter-Kampagne? Passiert ja auch nicht einfach so.
Also genau, wir waren auf Startnext, wir haben uns für Startnext entschieden. Und erstmal hatten wir das Glück, dass wir, als wir auch nur von unserer Idee erzählt haben, das können wir auch jedem ans Herzen legen, erzählt eure Idee heraus. Über unser Oikos-Netzwerk haben wir den Nico kennengelernt und der hat dann für uns das Video gedreht, was ja schon mal ein großer Teil ist. Und dann hatten wir auch noch zusätzlich auch über unsere Hochschule noch einen Kontakt und über das Stoffenkopfprogramm eine Crowdfunding-Expertin, die Nisha, die uns auch dabei unterstützt hat, Feedback zu unserer Crowdfunding-Kampagne zu geben. Und ja, sonst ist es auch so wie bei vielen Projekten, dass man einfach sich ganz viele Projekte anguckt und was für einen sich stimmig anfühlt und sich Gedanken macht über Geschenke und Feedback wieder von seinen Freunden einholt. Ja, so hat es eigentlich dann ziemlich gut geklappt.
Ja, wenn man startet, dann muss man natürlich auch die Message rausbringen, hey, es ist online, guckt euch das mal an. Und wir haben in Witten und Köln Flyer verteilt. Allerdings das, was am meisten gebracht hat, ist einfach direkt auf Leute zugehen, hey, wir haben gerade eine Crowdfunding-Kampagne, wir haben dann auch noch eine Kleidertauschparty organisiert. Und von unserem Projekt erzählt, das Video gezeigt. Also das, was tatsächlich am meisten gebracht hat, ist über Freunde und Verwandte, die genauso sehen, wie überzeugt wir beide von der Idee sind, die das dann auch, eigentlich haben die sehr viel Marketing auch in ihren Kreisen gemacht.
Ja. Das heißt, die haben das weiter geteilt.
Die haben das weiter geteilt, die haben Leuten davon erzählt und.
Ja, was man halt sonst noch für Netzwerke hat oder Gruppen, auch auf Facebook gibt es auch ein paar Gruppen, wo wir das geteilt haben. Aber ich glaube, so, ja, Kampagnen funktionieren vor allem im Freundeskreis, Extended, und dass man da persönlich auf die Menschen wirklich zugeht und sich da die Zeit nimmt.
Okay, das heißt, ihr habt im Juni diese Kampagne gestartet und das war dann euer Startkapital quasi, diese 7.000 Euro. Oder hattet ihr
wir hatten vorher schon ein bisschen Startkapital.
Wir wollten das ja auch eigentlich viel früher.
Ja, wir wollten das die Crowdfunding eigentlich im März starten.
Ja, und dann kam Corona in die Ecke.
Okay, und dann habt ihr es pausiert erstmal.
Ja, wir hatten dann auch sogar bei dem Beer vs. Virus Hackathon mitgemacht und so auch die Idee gab, so eine Art Crowdfunding-Plattform für Gutscheine für lokale Unternehmen zu haben, dass man dann irgendwie sieht, okay, der Friseur braucht jetzt noch 1.000 Euro, um über die Runden zu kommen nächsten Monat. Und man hat dann auch in dem Bereich halt sehr gemerkt, dass einfach gerade auch Crowdfunding-Plattformen genau dafür genutzt werden, dass lokale Boulderhallen oder Cafés da sind. Und wir brauchen eure Unterstützung. Da fanden wir das auch nicht so den passenden Zeitpunkt, dann im März damit zu starten. Und ja.
Zu sagen, hey, wir haben eine coole Idee, wir können uns nicht euer Geld, was ihr gerade vielleicht aber selber irgendwie viel besser braucht.
Ja, nee, oder auch einfach genau jetzt akut andere Unternehmen, die das gebraucht hatten. Und dann haben wir gesagt, wir können das jetzt erstmal so schon langsam anfangen und finden den Zeitpunkt einfach nicht gut. Ja, das war auch eine Entscheidung einfach für uns. Ja. Mhm. Und wir beide gleiche Bauchgefühl.
Um die ersten Entwicklerrechnungen zahlen zu können, haben wir einen Vorschuss haben wir uns ein bisschen Geld leihen können.
Aber von Freunden, Familie oder
genau,
weiter. Okay, also nicht Kredit aufgenommen oder irgendwas.
Kein Kredit aufgenommen,
ja.
Nein.
Ja, okay. So, Kredit bei
von, gut.
Eltern.
Ja.
Von jemandem, den wir kennen.
Ja. Okay, ja, cool. Das heißt, Corona hatte schon so ein bisschen Auswirkungen auch auf euren Startprozess.
Ja, also natürlich auch einfach, wie wir dafür werben konnten. Wir hatten uns überlegt, gezielt auf Flohmärkte zu gehen, da zu flyern. Wirklich
Partys.
Ja, wirklich große und auch da und auch selbst eine richtig große zu planen. Das ist dann alles ein bisschen weggefallen.
Hat sich Corona auf euer Modell auch dann ausgewirkt? Also gab es dann Leute, die auch gesagt haben, Klamotten hin und her schicken. Wer weiß, ob da nicht auch dann Corona hin und her geschickt wird. Kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die sowas dann denken. Oder ist euch das gar nicht begegnet?
Das ist eine Frage, die auch hin und wieder mal aufgetreten ist, aber die eigentlich niemanden so wirklich stark beeinflusst hat, hatte ich das Gefühl.
Ja, also man kann beobachten, dass halt Unternehmen, die auch Sachen verschicken, das einfach auf ihrer Webseite vermerken, dass das kein Risiko ist. Und ja, ich glaube, es ist eher ein anderes Problem. Ich meine, wir wollen ja auch eine Plattform haben, wo man sich für spezielle Gelegenheiten etwas mietet. Also sei es jetzt Hochzeiten, Karneval, Oktoberfest oder auch ein Outdoor-Adventure. Und da fallen natürlich auch viele Gelegenheiten jetzt einfach weg. Das war jetzt quasi zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade noch nicht so tragisch, aber ja, langfristig, wenn das sehr eingeschränkt bleibt, ist es auch natürlich die Frage, wie sich das dann weiterentwickelt, ob das dann eher was für den mehr Richtung Outfit-Pakete geht, was wir auch haben, was dann quasi ein kuratiertes Paket von dir ist, dein Style, und das kannst du für 1, 2 oder 3 Monate von jemand anderem leihen und dann wieder zurückschicken. Und vielleicht funktioniert es dann in dem Bereich am Anfang besser, weil es halt auch noch nicht so viele Möglichkeiten gibt, wo man sich was mieten möchte. Ja.
Okay, das heißt, es sind ja schon so 1, 2 kleinere Steine euch in den Weg gelegt worden. Wie habt ihr es geschafft, so den Antrieb nicht zu verlieren und euer Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und zu sagen, okay, vielleicht ist das ein Zeichen von oben, wir sollten das sein lassen, komm, schmeißen hin.
Ja, zum einen dadurch, dass wir zu zweit sind. Ich glaube, alleine ist es schwierig, durch die Phasen zu gehen, in denen man dann doch mal zweifelt, ob das, was man hier gerade sich vorgenommen hat, ob man dem überhaupt gewachsen ist.
Was sind das zum Beispiel für Zweifel, die man da zwischendurch mal, oder ihr da zwischendurch mal, die euch durch den Kopf schwirren?
Ja, ich glaube, es ist vor allem die ganze Komplexität der Sache. Also ich verzweifle häufiger mal an oder habe eine Zeit lang an den ganzen Datenschutzfragen verzweifelt. Bin daran verzweifelt, aber da haben wir zum Glück auch jemanden, der uns da super beraten kann. Ja, und natürlich das Modell, was wir jetzt hier haben, das ist ja auch, das schmeißt ja eigentlich die ganzen Mitglieder oder potenziellen Mitglieder der Plattform auch ein bisschen ins kalte Wasser. Weil man ist es zwar vielleicht gewohnt, mal hin und wieder an eine gute Freundin oder einen Freund was zu verleihen, aber man ist es noch nicht gewohnt, etwas an eine unbekannte Person zu verleihen. Wir haben eine gute Rückmeldung bekommen und die Sharing Economy wächst auch im Kleidungsbereich. Aber ob es letztendlich wirklich so gut angenommen wird, wie wir es uns vorstellen und erhoffen, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten.
Dann möchte ich an der Stelle vielleicht einmal nochmal ganz kurz euer Modell, eure Idee quasi nochmal einmal ganz kurz so in so einem typischen Elevator-Pitch, den ihr wahrscheinlich mittlerweile gut drauf habt, einmal kurz den Hörern nochmal beschreiben, wie genau es bei euch funktioniert mit dem Leihen und Verleihen von Klamotten.
Man kann es sich so vorstellen wie ein Airbnb für Kleidung. Du öffnest deinen Kleiderschrank, guckst hinein. Was könnte anderen ebenso gut gefallen wie dir? Oder welche Kleidungsstücke trägst du recht selten, magst sie aber trotzdem sehr gut leiden? Für ein bestimmtes Event oder genau, einfach mal was Ausgefalleneres. Und kannst entweder ein Kleidungspaket zusammenstellen und damit deinen eigenen Stil verleihen oder einen Einzelteil hochladen. Hast die Möglichkeiten, die Mindestmietdauer anzugeben und jemand kann es für diesen Zeitraum ausleihen.
Und dann klickt jemand auf Ausleihen und dann muss ich es verschicken quasi.
Genau, ja. Bisher oder am Anfang ist es das Verschicken. Es wird aber früher oder später auch die Möglichkeit geben, es lokal an jemanden aus deiner Nachbarschaft zu vermieten. Ja. Aber gerade am Anfang, wo die Auswahl relativ gering ist, haben wir uns jetzt erstmal darauf fokussiert, es auch zu verschicken, einfach damit man auch die Auswahl von Anfang an hat aus vielen verschiedenen Kleiderschränken zu leihen und zu mieten.
Und den Versand, den zahlt dann derjenige, der ausleiht?
Ja.
Okay, und dann hat die andere Person das Outfit getragen und schickt es dann wieder zurück und den Versand trägt auch die Person, die es ausleiht?
Genau.
Okay. Ja. Und
wir selber finanzieren uns dann über Servicegebühren.
So wie bei Airbnb.
Natürlich auch Kosten hat, so wie bei Airbnb.
Okay. Ja. Wie habt ihr, nochmal eine Frage, bevor wir zum Schluss kommen, wie habt ihr letztendlich den ersten Stein so ins Rollen gebracht, von dem dann aus alles so ein bisschen weitergeht? Also die Idee war ja schon irgendwie auch lange da und ihr habt dann irgendwann die Entscheidung getroffen. Und da interessiert mich so, was ist für euch so der Tipp, vielleicht an andere Hörer, die auch sagen, ich möchte eine Idee irgendwie mal starten, ich weiß noch nicht, wo ich anfange. Habt ihr da irgendwie einen Tipp, den ihr nennen könnt, um ja den ersten Schneeball zu werfen oder den ersten Stein so ins Rollen zu bringen?
Ganz am Anfang, zumindest wenn es internetbasiert ist, Domain sichern.
Auf jeden Fall.
ob man das dann letztendlich durchzieht oder doch nicht, ist die andere Sache. Aber das Gefühl, eine Domain zu haben, einen möglichen Namen zu haben, das heißt, gibt einem schon ein bisschen Energie.
Ja. Das heißt, vor der Domain auch erstmal den Namen schon mal.
Ja, also
das sollte man vielleicht mal machen.
Ich meine, du kannst auch zur Not 5 Domains anmelden mit 5 verschiedenen Namen, wenn du dich noch nicht festlegen kannst. Aber es gibt einem schon mal das Gefühl, da ist was da, der Grundstein ist gelegt.
Ja, auch generell sehr beginnen. Sinnvoll. Also sonst zahlt man nachher einen Riesenberg an Geld für die Domain.
Bloß nicht erst den Markennamen anmelden. Bloß nicht erst den Social Media Account und Markennamen anmelden vor allem und dann erst die Domain sichern, sondern das andersrum. Alles davon machen.
Ja.
Ihr habt jetzt den Namen Nani. Vielleicht nochmal ganz kurz, was steckt dahinter, wenn wir gerade beim Namen sind?
Ja, genau. Das ist damals auch schon entstanden bei der ersten Version. Vielleicht kennst du die Chroniken von Narnia.
Ich kenne den Namen, aber ich habe sie nie gesehen oder gelesen.
Ah, schade.
Also, muss ich vielleicht noch nachholen.
Auf jeden Fall.
Ich bin so kann ich auch empfehlen.
Dann gefällt dir das auch. mit denen sind wir auch aufgewachsen. Das ist so, dass sich ein Kind von den vier Geschwistern im Kleiderschrank versteckt.
Ja, das weiß ich. Da geht es viel um so einen Kleiderschrank.
Genau. Und dann versteckt sie sich und krabbelt immer weiter rein und dann kommt sie in einer Fantasiewelt raus, Narnia. Und genau, das ist quasi die Analogie, dass sich hinter jedem Kleiderschrank eine persönliche Geschichte versteckt und in eine andere persönliche Welt entführt wird.
Cool. In die man dann auch gerne andere Leute einladen darf.
Genau.
Okay, cool. Ja, coole Geschichte.
Ja.
Wie geht's jetzt nochmal weiter? Ihr seid jetzt gerade in der Beta-Phase. Wann ist es geplant, dass ihr komplett so live geht? Und kann man sich jetzt schon anmelden? Also wie können die Leute, wenn sie sagen jetzt, falls Leute dabei sind, die das hier hören, gerade sagen, ich habe da Bock drauf, ich finde es ein cooles Konzept. Was können die machen? Können die schon was machen?
Die können sich sehr gerne schon auf unserer Plattform anmelden. Und was uns natürlich auch dabei hilft, die Plattform so schnell wie möglich an den Start zu bringen, ist, wenn ihr etwas findet, was ihr gerne verleihen möchtet, vermieten möchtet, womit ihr ein bisschen Geld verdient und jemand anderem eine Freude bereitet, dann könnt ihr auch bereits Artikel anlegen. Und wir hoffen, dass wir in einem guten Monat starten können. Sind gerade dabei, den Anfangsbestand aufzubauen und dann hoffentlich mit einem großen Knall bald die Toren öffnen können.
Cool, also im Monat. Die Episode wird ungefähr jetzt, also wir nehmen die jetzt gerade auf und die Folge wird jetzt live gehen, wahrscheinlich in einem Monat ungefähr. Das heißt, liebe Hörer, wenn ihr jetzt gerade zuhört, dann könnt ihr gerne mal schon mal drauf
gucken. Dann sind wir vielleicht schon live.
Und mal schauen, ob die beiden das geschafft haben, das in einem Monat live zu schalten.
Aber wir wissen, das ist auf jeden Fall ein riesen schlummerndes Potenzial. Ja. 60% unseres Kleiderschranks nutzen wir nämlich nicht. Mhm. Und da findet bestimmt jeder was er mal temporär hergeben kann. Und generell wollen wir natürlich Menschen dazu einfach auch motivieren, mehr zu teilen im Leben. Also auch einfach, dass man mehr an seine Freunde verleiht oder auch fragt, ey, ich brauche noch was, kann ich mir was aus deinem Kleiderschrank leihen? Und ich glaube auch, ja, so der größte Antrieb, den wir so auch beide haben, das zu machen, ist einfach, dass wir uns beide gefragt haben im Studium, wie können wir eine zukunftsorientierte Modeindustrie mitgestalten und haben einfach das als einen richtigen Zeitpunkt gesehen, das so umzusetzen mit dieser Idee.
Ja, ich habe auch, glaube ich, viel zu viel Klamotten im Kleiderschrank, was dazu führt, dass ich mir eigentlich aktuell fast gar keine Klamotten mehr kaufe, weil ich brauche da nicht noch mehr drin. kann ich voll nachvollziehen, dass da sich da bei mir auch wahrscheinlich einiges drin schlummert, was ich gar nicht benutze oder vielleicht nur einmal im Jahr mal anziehe, weil ich es dann mal wieder anziehen möchte, wenn ich es mal gebraucht habe. Ich finde es auf jeden Fall eine super coole Idee und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, dass es zu dem Zeitpunkt, zu dem die Hörer jetzt hier gerade die Episode hören, die Seite auch dann live ist und bin gespannt, das weiter zu verfolgen auf jeden Fall. Wollt ihr ganz zum Abschluss nochmal ganz kurz sagen, wo man euch finden kann am besten und wie man euer Projekt am besten unterstützen kann. Ich habe gerade schon gesagt, anmelden und Fotos machen. Reicht wahrscheinlich auch, wenn man einfach ein Handy hat. Da muss man jetzt nicht eine große Profikamera am Start haben. Und dann sollten die Fotos natürlich auch ein bisschen ansprechend sein.
Ja, gerne angezogen, gerne auch ein bisschen in Bewegung, dass man sieht, wie das Kleidungsstück fällt. Und wir sind zu finden auf www.nrny-wardrobe.com.
Und okay. Auf unserem Instagram-Kanal nani-wardrobe.
Alles klar. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich verlinke das alles auch noch natürlich in den Shownotes, könnt ihr mal reingucken.
Ja, also die Länge der Domain, die kommt übrigens dadurch zustande, dass wir uns an unseren eigenen Tipp nicht gehalten haben und uns die Domain gesichert haben, bevor wir den Markennamen angemeldet haben.
Ja.
Na gut, Nani Wardrobe, das ist ja auch noch.
Aber ich glaube, man kann ihn mittlerweile für 100.000 Euro kaufen.
Ja, okay. Ich glaube, das sind nur 70.000, aber es ist auch, auch noch okay, ne?
Total.
Okay, für den, also zur Sicherheit verlinke ich das alles nochmal. Und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei.
Ja, vielen Dank, Timmann. War schön, hier zu sein.
Das war's wieder mit dem Podcast Kaltes Wasser. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen für eure eigenen Ideen. Wenn euch Geschichten wie diese interessieren, dann folgt dem Podcast gerne bei Spotify oder sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Das könnt ihr unter anderem bei Instagram mir dalassen, @kalteswasserpodcast. Oder jetzt ganz neu über den Link auch in den Shownotes bei Speakpipe. Eine kleine Sprachnachricht, ganz unkompliziert mit Anregungen, Feedback oder einfach so Kommentaren zur aktuellen Folge oder zu folgenden Folgen. Also springt rein, bis zum nächsten Mal.